Komisch ist aber, was AA, die Bostoner Versammlung anhörend, komisch finden. Der nächste fortgeschrittene Anfänger, den der Moderator im Western-Outfit mit der polierten Platte ans Rednerpult bittet, ist haarsträubend offensichtlich unkomisch. So neu, dass es weh tut. Aber den lockeren alten Hasen mimend, will er die Anwesenden auf Biegen und Brechen amüsieren und beeindrucken. Der Typ kommt eindeutig aus einem Beruf, wo er größere Menschenansammlungen zu beeindrucken hat. Er will da oben auf Teufel komm raus geliebt werden. Er schauspielert. Die weiße Flagge, Menge durchschaut das. Selbst der letzte Schwachmat durchschaut den Typ. Das ist hier kein normales Publikum. Ein Bostoner AA reagiert sensibel auf jede Form von Egomanie. Als sich der Neue vorstellt und mit einer ironischen Geste sagt, mir soll die Gabe der Verzweiflung geschenkt worden sein, wo kann ich die denn umtauschen? Ist das so eindeutig unspontan und geprobt und transportiert außerdem noch einen subtilen, aber grundlegenden Verstoß gegen die Botschaft, indem es eher das Programm als das Selbst schlecht zu machen scheint. Dass er nur ein paar höfliche Lacher bekommt und die Leute mit leichten, aber deutlichen Unbehagen auf den Stühlen herumrutschen, das ist die schlimmste Strafe. Die nach Gegenfleiß Wissen über einen Verpflichtungsredner verhängt werden kann. Die gastgebende Menge schämt sich für ihn. Redner, die aus Erfahrung wissen, was ein Publikum hören will und das dann liefert, merken schnell, dass dieses besondere Publikum nichts geliefert haben will, was es nach Meinung anderer hören will. Das ist auch so ein Rätsel, für dessen Lösung Geteli schlussendlich nicht mehr genug Zerebraldampf aufbrachte. Man fängt an, sich bei dem Bostoner AA wohlzufühlen, wenn man schlussendlich nicht mehr den Dampf aufbringt, solche Sachen auf die Reihe zu bringen, weil sie buchstäblich keinen Sinn ergeben. An die 200 Menschen bestrafen allesamt jemanden, indem sie sich für ihn schämen, ihn umbringen, indem sie voller Einfühlungsvermögen mit ihm sterben, für ihn da oben am Pult. Der auf den Vortrag des Typen folgende Applaus fühlt sich an wie eine Faust, die sich öffnet und die »Komm wieder« rufe, sind so ehrlich gemeint, dass es fast schmerzt. In der genauso paradoxen Gegensatz dazu muss man sich nur den nächsten fortgeschrittenen Anfänger anschauen. Einen großen, ausgebeulten Sack von Mann. Genauso neu, dass es weh tut. Aber dieser
arme Arsch hier ist nervlich vollständig und unverhüllt fertig mit der Welt. Schwankt nach vorne, das Gesicht schweißnass und der Vortrag voller Ungereimtheiten und wilder Gedankensprünge. Und der Mann berichtet mit schrecklicher Verlegenheit, wie er versucht habe, da draußen seinen Job zu behalten. Obwohl ihn seine vormittäglichen Kater immer mehr schwächten, bis er schließlich so zittrig und apathisch geworden sei, dass er es nicht einmal mehr ertragen konnte, den Kunden, die an die Tür seiner Abteilung klopften, er war von 8 bis 16 Uhr die Beschwerdeabteilung von Farlins Department Store, auch nur ins Gesicht zu sehen. Schließlich habe ich... Mensch, ich habe auch keine Ahnung, wie ich auf die Schnapsidee gekommen bin. Jedenfalls, ich habe von zu Hause einen Hammer mitgebracht und direkt unter dem Schreibtisch auf den Boden gelegt. Und wenn es klopfte, bin ich einfach... Also ich bin auf den Fußboden abgetaucht, bin unter den Schreibtisch gekrochen, hab mir den Hammer geschnappt und auf das Tischbein eingehämmert mit voller Kraft. Bam, 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 als würde ich da unten was reparieren. Und wenn dann schließlich wer die Tür aufgemacht hat und trotzdem reingekommen ist, um darüber zu meckern, dass ich nicht geöffnet habe, habe ich mich nicht blicken lassen, sondern habe da unten munter drauf losgehämmert und gerufen: Ich komme gleich, Augenblick noch, Notfallreparatur, bin sofort für Sie da. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie sich das ganze Hämmern angefühlt hat. Naja, also da unten, wo ich sowieso schon jeden Morgen so einen Brummschädel hatte. Ich habe mich da unten versteckt und mit dem Hammer drauf losgekloppt und gekloppt, bis die endlich aufgegeben haben und weggegangen sind. Ich habe sie von unterm Schreibtisch beobachtet und wusste, wann die gegangen sind, weil ich konnte ja ihre Füße sehen. Und wie dieses unter dem Schreibtisch Verstecken und Hämmern unglaublicherweise funktioniert hätte, fast das ganze letzte Jahr seines Alkoholismus, das am vergangenen Tag der Arbeit zu Ende gegangen wäre. Denn da hätte ein rachsüchtiger Beschwerdeführer schließlich herausgefunden, wo man sich bei Freilins über die Beschwerdeabteilung beschweren konnte. Die Weißflegger lagen praktisch unter den Tischen und kringelten sich vor Vergnügen. Die Krokodile nahmen die Zigarren aus den Mündern, pusteten, johlten, trampelten mit den Füßen auf dem Boden, ließen furchteinflößende
Zähne sehen und alle brüllten vor Identifikation und Vergnügen. Und das, obwohl die Geschichte kein bisschen komisch gemeint war, wie die Bestürzung des Redners angesichts ihrer Heiterkeit offen zeigt. Sie war einfach bloß die Wahrheit. Gately hat gelernt, es muss die Wahrheit sein, das ist das Entscheidende. Er gibt sich große Mühe, die Redner wirklich zu hören. Er hat die noch als Annette-Insasse angenommene Gewohnheit beibehalten und setzt sich ganz vorne hin, wo er Gebiss und Poren sehen kann, mit null Hindernissen oder Köpfen zwischen sich und dem Pult. Der Redner füllt sein ganzes Gesichtsfeld aus, was das richtige Hören erleichtert. Den Versuch, sich darauf zu konzentrieren, die Botschaft aufzunehmen, statt dem seltsamen früheren dunklen Anflug aphasischen Schreckens angesichts dieser verschleierten und pseudo-intellektuellen mäßigen Frau nachzugrübeln, die wahrscheinlich einfach noch in irgendeiner komplexen Verleugnungsphase steckte oder an sonst einem zweifellos finsteren Ort, von dem her er die sanfte, echolose Stimme mit den Südstaatenanklängen zu kennen glaubt. Die Sache ist die, es muss die Wahrheit sein, um hier wirklich anzukommen. Es dürfen keine kalkulierten Pointen sein und es muss die unverzerrte und ungeschützte Wahrheit sein. Und maximal unironisch. Ein Ironiker bei einem Treffen der Bostoner AA ist eine Hexe in der Kirche. Ironiefreie Zone. Dasselbe gilt für ausgepichte, verlogene, manipulative Pseudo-Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit Hintergedanken kennen und fürchten diese zähen, gezeichneten Leute, denn sie alle erinnern sich nur zu gut an das Kokettieren mit der Ehrlichkeit und an die selbst gebauten Bollwerke, die sie errichten mussten, um da draußen unter der unablässigen Neonflasche weitermachen zu können. Das soll nun nicht heißen, man könne keine wohlfeilen oder scheinheiligen Lippenbekenntnisse absondern. Paradoxerweise. Die verzweifelten, neutrockenen Weiß, die sie weder verstehen noch glauben, zu zitieren und wohlfeile Lippenbekenntnisse zu ihnen abzusondern. Nimm's leicht, beispielsweise. Schlag ein neues Kapitel auf. Oder eile mit Weile. Die Technik nennt sich Kopier's, bis du's kapierst. Auch das ein oft beschworener Slogan. Jeder, der bei einer Verpflichtung als Redner vor die Versammlung tritt, sagt als erstes, er sei Alkoholiker. Und das sagt er, egal ob er es auch schon glaubt oder nicht. Als nächstes sagt jeder,
wie dankbar er sei, heute nüchtern zu sein und wie herrlich es sei, aktiv zu sein und mit der Gruppe eine Verpflichtung zu übernehmen, auch wenn er keineswegs dankbar oder froh darüber ist. Man wird ermuntert, solches Zeug zu sagen, bis man anfängt, es zu glauben. Zum Beispiel, wenn man jemanden mit ernsthafter Nüchternheit auf dem Buckel fragt, wie lange man sich denn bloß zu all diesen Scheißtreffen schleppen müsse, woraufhin der, unweigerlich mit einem Lächeln, das einen zur Weißglut bringen kann, sagen wird, so lange, bis man zu all diesen Scheißtreffen gehen wolle. Es gibt da einige entschieden kultische Gehirnwäsche-Elemente im AA-Programm. Schon der Begriff Programm weckt finstere Assoziationen bei Leuten, die Gehirnwäschen fürchten. Und Gately versucht, den Insassen gegenüber ehrlich zu sein und kein Blatt vor den Mund zu nehmen, was dieses Thema angeht. Aber er zuckt auch einfach die Schultern und erzählt ihnen, am Ende seiner Tabletten- und Einbrecherkarrieren habe er sich gesagt, die alte Denkkiste hätte sowieso mal einen anständigen Wasch- und Schleudergang nötig. Er sagt, er habe sein Hirn praktisch Pat Montesien in Gene M. hingehalten und gesagt, sie sollten es mal in die Maschine stopfen. Aber seinen Insassen erklärte er, heute habe er das Gefühl, das Programm sei eher eine Deprogrammierung als eine richtige Wäsche, wenn man bedenke, wie die Spinne der Krankheit ihn die Psyche zerrüttet habe. Gately's deutlichster Fortschritt bei der mit der Nüchternheit in Angriff genommenen Lebensänderung, abgesehen davon, dass er nicht mehr mit der Habe anderer Menschen in die Nacht hinausfährt, ist sein Versuch, grundsätzlich und jederzeit von maximaler Ehrlichkeit zu sein, ohne sich vorher groß zu überlegen, wie ein Zuhörer auf seine Worte reagieren könnte. Das ist schwieriger, als es sich anhört. Aber wenn er bei Verpflichtungen am Pult dann schwitzt, wie nur ein großer Mann schwitzen kann, sagt er deswegen jedenfalls immer, er habe Schwein gehabt, heute nüchtern zu sein und nicht, er sei heute dankbar. Denn wie er zugibt, ist das Erste immer wahr, jeden Tag. Dankbar hingegen fühle er sich nicht oft, sondern eher schockiert, dass die Sache zu funktionieren scheine. Außerdem schäme er sich oft und sei deprimiert darüber, wie er mehr als die Hälfte seines Lebens zugebracht habe. Ferner habe er Angst, er könne vom Rauschgift dauerhafte Hirnschäden davongetragen haben oder zurückgeblieben sein. Plus, er habe in der Regel null Ahnung, was er mit seiner nüchternen Zukunft anfangen wolle.
Was er tun solle. Er habe generell null Ahnung und wisse bloß, dass er alles andere als scharf darauf sei, schnell wieder nach draußen, hinter irgendwelche Gitterstäbe zurückzukehren. Ferocious Francis G. haut Gately dann immer auf die Schulter und sagt, er sei genau da, wo er sein solle. Dazu muss man noch wissen, dass neben Ironie auch Kausalzusammenhänge für Verpflichtungsredner tödlich sind. Wenn man anfängt, die Krankheit zur Ursache von irgendwas zu machen, treten bei den Krokodilen buchstäblich die Adern an den Schläfen hervor und fangen gereizt zu pulsieren an. Und jeder mit einem gewissen Maß an Nüchternheit erblasst und windet sich auf seinem Stuhl. Man schaue sich etwa das Unbehagen des weißen Flaggepublikums an, als die vorletzte Rednerin, eine magere, verschlossen aussehende, fortgeschrittene Anfängerin, nach vorn geht und feststellt, sie habe am Ende 8 Tütchen am Tag gefixt, weil sie mit 16 Stripperin und Halbhure im berüchtigten Naked One Club draußen an der Route One werden musste. Eine Reihe von Männeraugen im Publikum blitzt im plötzlichen Wiedererkennen auf und begibt sich allen willentlichen Zurückhaltungsversuchen zum Trotz automatisch auf die Nord-Süd-Abtastour ihren Körper hinab. Und Gately sieht sämtliche Asche auf dem Tisch erzittern. So stark schaudert es Joelle V. Und Stripperin mit 16 musste sie werden, weil sie von ihren Adoptiveltern in Saugus, Massachusetts, weglaufen musste. Und von zu Hause musste sie weglaufen, weil... An dieser Stelle rührt zumindest ein beachtliches Unbehagen im Saal von dem Wissen der Zuhörer her, das ihnen eine Kopfschmerz erzeugend und weitschweifige und verwickelte Ätiologie bevorsteht. Die Frau hat das, fasse dich kurz, noch nicht gelernt. Weil? Naja, alles ging damit los, dass sie adoptiert war und ihre Adoptiveltern hatten noch eine leibliche Tochter. Und die leibliche Tochter war von Geburt an gelähmt, zurückgeblieben und katatonisch. Und die Adoptivmutter war, wie Joel es später Gately gegenüber ausdrückte, verrückt wie ein scheiß Panzerkrebs, befand sich in totaler Verleugnung der Tatsache, dass man ihre leibliche Tochter weniger füttern als gießen musste, bestand nicht nur darauf, ihre wirbellose leibliche Tochter müsse als vollgültige Angehörige des Phyllums Cordata behandelt werden, sondern auch darauf, der Vater und die Adoptivtochter müssten es als normal und unbehindert behandeln und zwangen die Adoptivtochter mit ihm im
selben Zimmer zu schlafen, es zu Übernachtungspartys mitzunehmen. Die Sprecherin bezieht sich mit S auf die wirbellose Schwester und, offen gestanden, benutzt sie eher die Wendung mitzuschleifen als mitzunehmen, worüber Gately lieber nicht zu lange nachdenkt. Und sogar in die Schule, zum Softballtraining, zum Friseur, zu den Pfadfinderinnen und so weiter. Und wohin immer sie es mitschleifte, lag es dann haufenähnlich da, sabbernd und inkontinent in erlesenster, von der Mutter gekaufter Mode, nachgeschneidert für die Atrophien und mit exquisiten Lancôme-Kosmetika, die an ihm einfach voll Panne aussahen. Nur das Weiße von seinen Augen war zu sehen. Flüssigkeiten drippelten ihm aus dem Mund und anderen Öffnungen. Es gab unbeschreibliche Gurgellaute von sich und war totenblass, klamm und träge. Und als die hier redende Adoptivtochter 15 wurde, verkündete die durchgeknallte und fanatisch-katholische Adoptivmutter sogar, okay, da die Adoptivtochter jetzt 15 sei, dürfe sie abends ausgehen, aber nur, wenn es auch mitkomme. Mit anderen Worten, die einzigen Verabredungen, zu denen die 15-jährige Adoptivtochter gehen konnte, waren Doppelrendezvous mit ihm und der submarmalen Eskorte, die die Sprecherin möglicherweise hatte auftreiben können. Und so ging das weiter und weiter. Der ganze Albtraum seiner unausgesetzten, blassen und klitschigen Omnipräsenz in ihrem jungen Leben allein hätte mehr als ausgereicht, um die spätere Drogensucht der Rednerin zu verursachen und zu erklären, findet sie. Aber zusätzlich ergab sich dann noch, dass der stille, lächelnde Patriarch der Adoptivfamilie, der von 9 bis 21 Uhr als Sachbearbeiter in der Schadensersatzabteilung von Aetna arbeitete, es stellte sich also heraus, dass im Vergleich zu diesem stets fröhlich lächelnden Adoptivvater die durchgeknallte Adoptivmutter geradezu eine dorische Säule der Stabilität war. Denn wie sich herausstellte, waren die völlig paralytische Fügsamkeit und die katatonische Unfähigkeit der leiblichen Tochter mehr als unbeschreibliche Gurgellaute von sich zu geben, Eigenschaften, die dem lächelnden Vater zu einem gewissen perversen Vorteil gereichten, den die Sprecherin, wie sie sagt, auch heute, nach 31 nüchternen AA-Monaten, nur mit Mühe offen diskutieren kann, weil sie retroaktiv immer noch so verletzt ist, dass ihr alles wehtut. Deshalb war sie unterm Strich jedenfalls am Ende gezwungen, aus dem Adoptivelternhaus in Sorgus wegzulaufen. Deshalb wurde sie Naked Eyes Tripperin und deshalb wurde sie eine
wilde Fixerin. Nicht wie in so vielen uneinzigartigen Fällen, weil sie inzestuös befummelt, sondern weil sie missbräuchlich gezwungen worden war, im selben Zimmer zu schlafen wie ein sabberndes Wirbelloses, das seinerseits im Alter von 14 Jahren allnächtlich von einem lächelnden, leiblichen Schadensersatzsachbearbeiter, von einem Vater inzestuös befummelt worden war, der Die Rednerin legt eine Pause ein, um all ihren Mut zusammenzunehmen. Sich anscheinend auch noch einredete, es sei Raquel Welch, die Celluloid-Sexgöttin aus der Zeit des Hormonzenits des Vaters. Und in inzestuösen Extremmomenten nannte er es sogar Raquel. Und in jenem neuenglischen Sommer, da die Rednerin 15 wurde und anfangen musste, es zu Doppelrendezvous mit zu entschleifen und dafür sorgen musste, dass es um 23 Uhr zu Hause war, damit es genug Zeit zum inzestuösen Befummelt werden hatte. In jenem Sommer kaufte oder fand der lächelnde, stille Adoptivvater irgendwo sogar eine billige, überziehbare Ganzkopf-Gummimaske von Raquel Welch mit Haaren. Und von da an kam er allnächtlich in der Dunkelheit, hob seinen schlaffen, weichen Kopf hoch und zerrte ihm die Maske über, sodass die Luftlöcher alle richtig saßen. Und dann machte er bis zu seinen Extremmomenten mit ihm rum, stieß sein Raquel hervor, kletterte dann einfach auf und davon, verließ lächelnd und erfüllt bzw. entleert das Schlafzimmer und oft genug ließ er die Maske einfach an ihm dran. Er vergaß sie praktisch oder es war ihm egal. So wie er auch, bis auf die Gnade Gottes gewissermaßen, die embryonal verkrümmte magere Gestalt seiner Adoptivtochter gar nicht wahrnahm, die in der Dunkelheit mucksmäuschenstill im Nachbarbett lag und so tat, als schlafe sie, als atme sie flach in ihrem Schneckenhaus, das verhärtete, magere, verwundete Brähsuchtgesicht zur Wand gedreht, im Nachbarbett des Zimmers, ihrem Bett, dem ohne das herunterklappbare, kinderbettähnliche Krankenhausgitter an den Seiten. Die Zuhörer fassen sich kollektiv in den Kopf, inzwischen nur noch teilweise aus Mitgefühl, als die Rednerin ausführt, wie sie faktisch praktisch gezwungen worden sei, wegzulaufen, zu strippen und einen Körper in die dunkle, spirituelle Anästhesie des aktiven Drogenkonsums zu machen. In dem dysfunktionalen Versuch, psychisch eine besonders folgenreiche und tiefe Wunden hinterlassende Nacht tiefsten Entsetzens zu verarbeiten. Das unbeschreibliche Grauen, als es, die leibliche Tochter, zu ihr, der Rednerin, hochsah. Ein bestimmtes...
Letztes Mal, bei diesem einen bestimmten Mal, der häufigen Male, wo die Rednerin, wenn der Vater gekommen und gegangen war, hatte aus dem Bett steigen, auf Zehenspitzen zu seinem Bett hinübergehen, sich über die kalten, metallenen Krankenhausgitterstäbe beugen, die Raquel Welch Gummimaske abnehmen und in einer Nachttischschublade unter alten Heften von Ramparts und Commonweal verstauen müssen. Nachdem sie ihm liebevoll die gespreizten Beine geschlossen und das Designer-Nachthemd mit den verschiedenen Flecken hinabgezogen hatte, wie sie es immer tat, nachts, wenn der Vater es wieder einmal nicht getan hatte, damit die durchgeknallte Adoptivmutter nicht am Morgen hereinkam und es unter einer Raquel Welch Gummimaske fand. Das Nachthemd hochgeschoben und die Beine gespreizt, zwei und zwei zusammenzählte und alle möglichen tiefsitzenden Verleugnungen durchbrach, die die Gründe betrafen, warum der Adoptivvater immer mit diesem stillen und unheimlichen Lächeln durchs Haus der Adoptiveltern schlich, ausflippte und den Vater der wirbellosen Katatonika zwang, es nicht mehr zu befummeln. Denn, argumentierte die Rednerin, wenn der Adoptivvater aufhören musste, es zu befummeln, brauchte Sally, Jesse, Raphael nicht gerade ein Sozialarbeiterdiplom, um sich zusammenzureimen, wer da wohl im Nachbarbett zu Raquels Rolle befördert würde. Nie würde der stille lächelnde Schadensersatz-Sachbearbeitervater die kleinen postinzestuösen Aufräumaktionen der Adoptivtochter, diese abartige, stillschweigende Komplizenschaft kennzeichnete schwer dysfunktionale Familien, gesteht die Rednerin, die, wie sie sagt, stolz darauf ist, auch Mitglied einer 12-Schritte-Splitter-Selbsthilfegruppe zu sein. Einer erwachsenen Kinderkiste namens heruntergebrachten, erniedrigten, untergebutterten, lieblos stehen gelassenen und doch unablässig sich erholenden Nahestehenden. Aber jedenfalls war es diese eine Nacht, kurz nach ihrem 16. Geburtstag, nachdem der Vater wieder einmal sorglos gekommen und gegangen war und ihm die Maske wieder nicht abgenommen hatte, sodass die Rednerin zum Aufräumen in der Dunkelheit zu seinem Bett hinüberschleichen musste. Bloß gab es diesmal Probleme mit dem langen, kastanienbraunen Bosshaarlocken der Raquel Welch-Maske, die sich mit den semi-lebendigen Strähnen der kunstvoll schaumgefestigten Frisur von ihm verfilzt hatte. Und die Adoptivtochter musste den vielbirnigen Lampenkranz um den Schminkspiegel auf seinem Nachttisch
anschalten, um die Rachel Welch-Perücke zu entwirren. Und als sie die Maske endlich abbekommen hatte und der Schminkspiegel immer noch drauf losleuchtete, sagt die Rednerin, da musste sie ihm zum ersten Mal ins beleuchtete, paralytische Postfummelgesicht schauen und die Miene auf selbigem sei dezidiert genug gewesen, um jeden mit einem funktionsfähigen limbischen System.
Anmerkung 142. Genau genommen benutzt die Rednerin nicht die Begriffe selbiges, dezidiert oder funktionsfähiges limbisches System. Phylum cordata oben hat sie allerdings selbst benutzt.
Dazu zu bringen, sich vom Acker des Hauses, der dysfunktionalen Adoptivfamilie, ja der ganzen Gemeinde zu machen. Obdachlos, gezeichnet und von finsteren psychischen Mächten gezwungen, sich stracks zum berüchtigten Spießrutenlauf neonheller Verderbtheit und Sucht an der Route 1 zu begeben, das Vergessen zu suchen, Saugus zur Tabula rasa plaza zu erklären, das Gedächtnis vollständig auszulöschen und mit Opiaten zu betäuben. Mit zitternder Stimme dankt sie dem Moderator für das dargebotene Riesentaschentuch, schneuzt sich jedes Nasenloch einzeln und sagt, sie sehe es förmlich wieder vor sich, seine Miene. Das Licht des Schminkspiegels zeigte nur das Weiße in seinen Augen und obwohl die absolute Katatonie und Lähmung ihm verboten, die Zirkumoralmuskeln der horrormäßig rouge getönten Gesichtszüge zu einer konventionellen menschlichen Miene zu verziehen, hatte sich irgendeine scheußliche, bewegungs- und ausdrucksfähige Schicht in den feuchten Regionen unterhalb der Faszialmuskulatur normaler Menschen, war irgendeine nur ihm eigene schwach zuckende Schicht blindlings kontrahiert und hatte das leere, weiche Cheese seines Gesichts zu jenem verkniffen, japsenden Ausdruck neurologischer Konzentration zusammengezogen, die fleischliche Lust jenseits von Lächeln oder Seufzen kennzeichnet. Sein Gesicht wirkte postkoital, wie man sich Vakuole und Optika eines postkoitalen Einzellers vorstellen würde, nachdem der seine monozellulare Ladung erschauernd in die kalten Wasser eines echt alten Meeres ergossen hat. Sein Gesichtsausdruck war mit einem Wort, sagt die Rednerin, unaussprechlich und unvergesslich, gespenstisch und grässlich und traumatisierend. Außerdem war es genau dieselbe Miene wie die der Lady im Steingewand auf dem unbetitelten Foto einer katholischen Statue, das in der Diele des dysfunktionalen Haushalts genau über dem Teaktischchen hing, in dem die dysfunktionale Adoptivmutter ihre Rosenkränze, Horen und Laienbrevier aufbewahrte. Diesem Foto der Statue einer Frau, deren Steingewand auf scheußlich sinnliche und lüsterne Weise hochgerutscht und gerafft war und die
an einem unbehauenen Felsen lehnte. Das Gewand gerafft. Ein Steinfuß über dem Fels baumend, die Beine leicht geöffnet und ein grinsender und völlig psychotisch dreinschauender kleiner Cherub stand zwischen ihren geöffneten Schenkeln und zeigte mit einem Pfeil auf ihre kalte Titte unter dem Steingewand. Die Frau hatte das Gesicht emporgerichtet, auf die Seite gelegt und zu demselben Ausdruck jenseits von Lust und Schmerz zusammengekniffen wie der erschauernde Einzeller. Die durchgeknallte Adoptivmutter kniete täglich in rosenbekränzter Andachtspose vor dem Foto und verlangte von der Adoptivtochter auch, es täglich aus dem nie erwähnten Rollstuhl zu wuchten, unter den Armen zu halten und in annähernd dieselbe kniende Andachtshaltung vor dem Foto zu bringen. Und während es gurgelte und sein Kopf haltlos zur Seite fiel, starrte die Rednerin das Foto jeden Morgen mit namenlosem Abscheu an, während sie sein totes, zusammengesacktes Gewicht festhielt und versuchte, ihm das Kinn von der Brust zu heben. Und jetzt, plötzlich, sah sie im Schminkspiegellicht auf dem Gesicht der Katatonikerin, die gerade inzestuös befummelt worden war, genau dieselbe Miene. Eine Miene, die zugleich fromm und gierig aussah. Auf einem Gesicht, das durch leblose Haare mit der schlaffen und lappigen Gummimaske des leeren Gesichts einer alten Sexgöttin verbunden war. Langer Rede, kurzer Sinn, sagt die Rednerin, meint das aber, soweit die Flagger das beurteilen können, gar nicht komisch. Das traumatisch gezeichnete Adoptivmädchen machte sich vom Acker des Schlafzimmers und Pflegeelternhauses in die brütende North Shore-Nacht jugendlicher Ausreißerinnen hinaus, strippte, semi-hurte herum und spritzte sich intravenös zum Klippenrand mit den zwei Standardoptionen durch, immer in der Hoffnung auf Vergessen. Das war die Ursache, sagt sie. Davon versucht sie zu genesen. Eile mit Weile. Und sie ist sowas von dankbar, heute mit ihrer Gruppe hier sein zu können, nüchtern und beherzt erinnernd. Und Neulinge sollten definitiv wiederkommen. Der Monolog, als den sie ihre subjektive etiologische Wahrheit erzählt, klingt echt und ungekünstelt und bekommt auf der Anschaulichkeitsskala aller AA-Geschichten mindestens eine 2+. Trotzdem wenden sich Gesichter im Saal ab, fassen sich Leute an die Köpfe oder rutschen in mitfühlender Verzweiflung ob des anklingenden »Schaut euch an, was mir angetan worden ist« Appells unbehaglich hin und her, wobei der selbstmitleidige Unterton, zumal viele der Anwesenden
Weißflagger wie Gatley Weiss Kindheiten durchgemacht haben im Vergleich zu denen die Frau hier bloß einen Ausflug zum Six Flags Over the Poconos hinter sich hat, weniger anstößig ist als die mitschwingende Weilgeilheit, das Anrufen äußerer Ursachen, die in der Erinnerung eines Süchtigen so schleichend zu Entschuldigungen werden können, dass alle Kausalzusammenhänge bei den Bostoner AA gefürchtet, gemieden und mit empathischer Verzweiflung bestraft werden. Das Warum der Krankheit ist ein Labyrinth, das zu meiden allen AA wärmstens empfohlen wird. Schließlich wird der Irrgarten von den Zwillingsminotauren Warum ich und Warum nicht, alias Selbstmitleid und Verleugnung bewohnt. Zwei der furchteinflößenderen Adjutanten des Zuchtmeisters mit dem Smiley-Gesicht. Das hier drinnen der Bostoner AA, das vor einer Rückkehr ins Da draußen schützt, hat nichts mit einer Erklärung der Ursachen der Krankheit zu tun. Es handelt sich dabei vielmehr um ein blödsinnig einfaches praktisches Rezept zur täglichen Erinnerung daran, dass man die Krankheit hat und dass man sie täglich behandeln kann, wie man das Gespenst einer verführerischen Seligkeit lange genug auf Abstand halten kann, sodass es einen nicht ködern, an den Haken bekommen, wieder nach da draußen ziehen und einem das Herz brechen und im Glücksfall auf Dauer die Karte umdekorieren kann. Wieso, weshalb, warum sind deshalb nicht erlaubt, mit anderen Worten, Hirn bitte am Eingang abgeben. Die Befolgung dieses einfach grundlegenden Axioms der Bostoner AA kann zwar nicht auf konventionelle Weise erzwungen werden, es ist aber geradezu klassisch autoritär, vielleicht sogar faschistoid. Ein Ironiker, der nach draußen gestürmt war und seine wenigen Habseligkeiten zurückgelassen hatte, die vom Personal von Annette House dann eingetütet und auf den Dachboden geworfen wurden, hatte seinerzeit im Jahr des Tax-Hämorrhoidensalbentuchs dieser eigentlichen obersten Maxime der AA Tribut gezollt und in den Plastiksitz des Toilettenstuhls im Fünf-Mann-Schlafzimmer mit einem Fahrtenmesser mit Rosenholzgriff dauerhaft eingeritzt: Frag nicht warum, denn sonst kommst du um. Mach, was man sagt, dann stirbst du betagt.
Anmerkung 143, SICK.